Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Europäische Gespräche auf DRS2.
Europa beschäftigt uns diese Woche in Kontext. Heute hören Sie den Schweizer Friedensforscher Bruno Schoch. Er ist Projektleiter der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, HSFK, in Frankfurt am Main. Bruno Schoch betrachtet Europa und seine Krise also aus der Sicht der Friedensforschung. In den folgenden Sendungen werden wir dann einzelne Aspekte vertiefen. Europa, ein Erfolgsmodell in der Krise. Sie hören Bruno Schoch im Gespräch mit Felix Schneider.
Bruno Schoch, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie als Friedensforscher an den Anfang dieser Europawoche in Kontext gestellt, weil die Europäische Union das Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts ist oder so gesehen wird und weil dieses Projekt ganz offensichtlich in der Krise steckt. Wir haben es in den Nachrichten wieder gehört. Um die Rettung Griechenlands wird gerungen mit durchaus offenem Ausgang. Ein Finanzminister, der Bayerische, kann sich vorstellen, dass man das Land auch pleite gehen kann. Daher unser Titel Erfolgsmodell in der Krise. Bruno Schoch, Friedensforscher, inwiefern Erfolgsmodell?
Guten Morgen. Also, ich würde mal mit einer ironischen Bemerkung anfangen. Das ist ja schön und gut, dass im Schweizer Radio gesagt wird, dass die englische Königin seit 60 Jahren regiert. Aber ich als alter Radikaler meine, dass es eigentlich viel wichtiger ist, dass es in diesem Europa seit mehr als 60 Jahren keinen Krieg gibt. Man kann lange zurückgucken in der Geschichte. Das gibt es eigentlich ziemlich selten in Europa. Das war in der Geschichte ein verdammt kriegerischer Kontinent. Deswegen muss man auch über den Erfolg, nicht nur über die Krise reden. Ich glaube, die europäische Integration mit ihrer Grundidee, dass Staaten auf Souveränität verzichten und sich mit wechselseitigen Verträgen und Verpflichtungen integrieren, das ist durchaus ein Friedenskonzept. Zweitens, was 1945 überhaupt niemand gedacht hätte, dass sich in Europa die Demokratie durchsetzt. Und inzwischen, ich meine, man muss mal, die Schweiz war 1945 eine der wenigen Demokratien und heute gibt es in Europa wenig Staaten, die nicht demokratisch sind. Wenn das kein Erfolgsmodell ist, ich kann mich noch erinnern an die faschistischen Diktaturen in Spanien und in Portugal und ich kann mich auch noch erinnern an die ganzen ostmitteleuropäischen Staaten, die nach 1989 vergleichsweise friedlich, außer dem Balkan, sich in Demokratien transformiert haben. Das hat sehr viel mit der Attraktivität der Europäischen Union zu tun. Diese Parole damals Back to Europe, vor allem in Polen, meinte weg vom sowjetischen Modell und hin zur europäischen Demokratie. Voilà, wenn das kein Erfolgsmodell ist, von der Außenwirkung will ich jetzt mal noch gar nichts sagen. Dieses Modell ist in der Krise.
Ja, jetzt zur Krise. Ich sehe schon, Sie sind ein begeisterter Europäer.
Ja, ich komme sofort zur Krise. Es gibt natürlich völlig veränderte politische Bedingungen. Erstens, die Sowjetunion als eine Art unfreiwilliger externer Föderateur Europas mit ihrer Bedrohung ist weggefallen. Es gibt keinen Ost-West-Konflikt mehr. Zweitens, wir hatten in der alten europäischen Integration ungefähr vier gleiche, Frankreich und Großbritannien, die ihre riesigen Kolonialimperien verloren nach 1945. Das halbierte Deutschland, was sehr europäisch war, weil es dadurch versuchte, wieder in die internationale Politik zurückzukommen. Diese Bedingungen sind völlig anders. Wir haben ein vereinigtes Deutschland, erstens. Zweitens, wir haben eine Globalisierung mit globalen Herausforderungen, über deren Tragweite die Europäer sich wahrscheinlich noch gar nicht im Klaren sind. Ich glaube nicht, dass es nur das Problem Griechenlands ist, sondern ich glaube, dass der Aufstieg Chinas, Indiens, Brasiliens und Südafrikas den Europäern, die es gewohnt sind, sozusagen die Herren dieser Welt zu sein, und in den Köpfen sind wir das immer noch. Man muss nur gucken, wie Europäer im Ausland herumreisen. Man hat einfach die Idee, das ist sozusagen, das stimmt aber nicht mehr. Die Chinesen sehen das ganz anders. In Frankfurt gibt es einen unglaublichen Strom chinesischer Touristen, junge Chinesen, die einen Haufen Kohle haben und die in Frankfurt in der teuersten Einkaufsstraße ausgeben. Sind wir nicht gewohnt und jetzt sind wir in der Krise, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Es gibt noch andere Gründe. Also das ist sozusagen die ökonomische Dimension oder diese veränderte globale Lage. Ich glaube, es gibt noch ein subjektives Moment. Es gibt so etwas wie eine veränderte politische Klasse, Die Gründergeneration, die Europa geschaffen hat, sind alle geprägt von der Kriegserfahrung. Die Generation heute, die sind jünger als ich und die haben vom Krieg keine Ahnung mehr. Die wissen gar nicht mehr, was das ist. Die wissen auch nicht mehr, was das Herausarbeiten dieses Europas bedeutet hat. Jedenfalls agieren sie so, als wüssten sie es nicht. Und dann kommt also als subjektives Moment, würde ich sagen, es gibt ein großes Versagen von 68ern, zu denen ich mich dazuzählen, immer zugezählt habe. Es gibt keine europäische Intellektuellen. Wenn man das neueste Buch von Enzensberger liest, da steht nur Mist drin. Das könnte alles aus dem Blick oder aus der Bild-Zeitung abgeschrieben sein. Dieser Moloch Brüssel, also die ganzen Vorurteile, statt hinzugucken und zu sagen, was hat eigentlich dieses Europa geleistet und was brauchen wir in Zukunft?
Das ist gerade die Frage, die ich als nächste stellen möchte. Was brauchen wir in Zukunft? Aber ich will schon mal festhalten, Sie sagen, also es ist nicht nur ein Problem der Finanzpolitik, der innereuropäischen Finanzpolitik. Sie sagen, das ist eine Krise, die sich in einem viel größeren Rahmen abspielt. Globalisierung, ein Generationenwechsel und ein Versagen der bisherigen Europafreunde oder Europakonstrukteure. Wo müsste man denn ansetzen? Was wäre denn eine Möglichkeit, diese Krise zu bewältigen, wenn man sie so definiert?
Also wenn man sagt, es ist eine Krise der politischen Intelligenz, dann liegt natürlich dort auch der Wurm. Das heißt, die junge Generation, für die ist Europa selbstverständlich. Mhm. Als ich 20 war, hat mich die Geschichte auch nicht interessiert. Ich sage es jetzt mal ganz platt. Wenn meine Mutter von Krise geredet hat, dann habe ich immer gedacht, das ist etwas von vorgestern. Weil ich bin ein Kind sozusagen des Wohlstandes. Und die heute 20-Jährigen, die reisen in Europa rum, die werden am Zoll nicht mehr gefilzt, denen nimmt man keinen Kaffee und keinen Tabak ab. Die können Erasmus-Studiengänge machen quer durch Europa. Das ist für die völlig selbstverständlich. Nur, sie vergessen, dass es sozusagen geschaffen war. Und ich glaube, dieses Bewusstsein müsste man versuchen zu stärken.
Also das wäre ja eine ideale Voraussetzung eigentlich für Europa. Sie beschreiben eigentlich gerade das, was man so Demos nennt, nämlich ein Staatsvolk, jemand, der bewusst sich ist, dass er zu einem bestimmten Staat, also Staat jetzt in Anführungszeichen, was Europa betrifft, gehört, diese Jungen.
Ja, das mit dem Demos ist eine verdammt schwierige Frage. Also die Konservativen sagen, es gibt keinen europäischen Demos, deswegen kann es keine europäische Demokratie geben. Das ist ein Standardargument von den Konservativen in Deutschland. Und wenn die Jugend rumreisen kann und ein Semester in London studieren kann und ein Semester irgendwo in Réunion, was auch noch zu Frankreich gehört, dann heißt das ja noch nicht, dass daraus europäisches Bewusstsein erwächst, sondern das heißt nur zunächst mal, dass das Europa als Friedensordnung, als grenzendurchlässige Staatenordnung, dass das für die eine Selbstverständlichkeit ist. Für uns ist es das nicht, aber für die Jugend ist es das. Und deswegen glaube ich, da müsste man einmal ansetzen und versuchen, das stärker zu betonen. Man müsste zum Zweiten der politischen Klasse um die Ohren hauen, dass man natürlich nicht Europa integrieren kann mit einer gemeinsamen europäischen Währung und gleichzeitig die alten, billigen nationalen Populismen fortzusetzen. Es ist ja nicht nur so, dass es in der Schweiz die Blocher-Partei gibt und in Europa nicht. Das gibt's in ganz Europa. Und die Bundeskanzlerin hat, als die Griechenkrise anfing, natürlich überhaupt nichts getan gegen diese öffentliche Kampagne, als es hieß, ja, die faulen Griechen und die faulen Säcke am Mittelmeer, die wollen den fleißigen Deutschen irgendwie die Kohle aus der Tasche ziehen. Das war ja das Standardargument. Der Olivengürtel, die gehen früher in Rente und die machen mehr Ferien. Lauter Falschmeldungen. Die Kanzlerin hat ein Jahr lang überhaupt nicht gesagt, dass das gar nicht stimmt. Das Rentenalter in Griechenland ist nicht niedriger als in Deutschland. Also ist man auf dieser Welle des Populismus mitgeschwommen, hat aber gleichzeitig eine gemeinsame Währung und sagt gleichzeitig, jetzt langsam ist sie dann zur Vernunft gekommen, wenn der Euro in die Krise gerät, gerät Europa in die Krise, das können wir uns nicht leisten. Das hätte sie von Anfang an sagen müssen. Und man hätte, ich meine, ich sehe das ein bisschen jetzt aus der bundesdeutschen Perspektive, ja. Es gibt natürlich das Pendant im Süden, dass die Griechen sagen, ja, die Merkel, die macht eine Diktatur und die Kommunisten und die Nationalisten mobilisieren gegen die Sparprogramme. Wenn man Europa will und eine gemeinsame Währung hat und die Eurozone hat eine gemeinsame Währung, dann kann man europäische Solidarität einfordern auf der einen Seite und dann gibt es so eine Art Tauschgeschäft, so habe ich das mal genannt, zwischen Solidarität, europäischer Solidarität und der Forderung nach Solidität. Denn es geht natürlich nicht à la longue, dass die einen zahlen und die anderen ausgeben. Natürlich geht das nicht. Also muss man sich überlegen, wie man nach der gemeinsamen Währung die Fiskalpolitik aneinander annähert. Das sind alles sozusagen die funktionalen Probleme. Man muss aber auch in den Öffentlichkeiten sagen, wir können nicht mehr populistisch national argumentieren, weil wir in diesem Verbund drin sind. Und den hat man ja selber geschaffen. Da muss man auch dazu stehen. Also Solidarität ist dann eben nicht mehr irgendwas Freiwilliges, sondern ich glaube, es gibt dann auch einen Zwang dazu.
Das setzt aber eine viel stärkere Integration voraus. Das bedeutet, dass die einzelnen Staaten Souveränität abgeben. Und das ist ja umstritten. Ich sage, Souveränitätsverlust ist etwas, was ein Staat eigentlich nicht gerne hat.
Ja, aber das tun sie doch die ganze Zeit. Ich meine, das Konzept, das ist ja das Problem, was die Schweiz hat, weil sie sich genau dagegen wehrt. Aber die Europäische Union lebt davon, dass die Staaten auf einen Teil ihrer Souveränität verzichten, zugunsten von Gemeinsamkeiten. Ich habe das immer verglichen mit dem historischen Prozess in der Schweiz, 1848, der Bundesstaat ist ja nicht einfach nur ein Erfolg des Sonderbundskrieges, sondern ist natürlich auch ein Stück weit massiv verbunden mit Souveränitätsverlusten der alten Kantone, die vorher die Herren waren. Die Tagsatzung war ja eine reine Versammlungsorganisation, wo fast jeder ein Veto hatte. Und dann zu sagen, wir verzichten auf diese Souveränität, genau deswegen gab es ja den Sonderbundskrieg. Insofern würde ich sagen, so furchtbar neu müsste das eigentlich in der Schweiz nicht sein. Und die Angst, dass damit alle Souveränität flöten geht, die ist sowieso absurd. Es gibt in diesem Europa so, genauso wie in der Schweiz, so etwas wie geteilte Souveränitäten. Die Hoheit, Sprachhoheit, Polizeihoheit liegt bei den Kantonen und gleichzeitig ist man ein Ganzes. Und in Europa, denke ich, ist es auf einem ähnlichen Weg, aber das Bewusstsein, dass man auch ein Ganzes ist, das gibt es noch nicht. Man muss dazu sagen, der Schweiz sind externe Bedrohungen natürlich auch zugute gekommen. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber der Neuenburger Handel, die Mobilisierung sozusagen bei dem Savoyen-Konflikt hat immer dazu geführt, dass die Minderheit, die sich gewehrt hat gegen diesen Souveränitätsverzicht, sozusagen integriert wurde. Europa hat diese externe Bedrohung eigentlich nur ökonomisch. Ich habe das am Anfang angedeutet. Mhm. Globalisierung, China, Herausforderung. Aber es gibt sozusagen keine militärische Bedrohung. Überhaupt nicht. Deswegen haben die Europäer in den letzten 20 Jahren ihre Militärbudgets immer runtergefahren. Und die Amerikaner in der NATO sind immer am Meckern, dass sie 3% ihrer Ausgaben ins Militär stecken und die Bundesrepublik nur noch 1,4. Die Griechen, die sind eine Ausnahme. Die geben doppelt so viel aus wie die Bundesrepublik pro Kopf und gleichzeitig sind sie verschuldet, kaufen aber den Deutschen endlos Panzer und U-Boote und Schiffe ab. Da könnte man viel, viel sparen, ohne dass man deswegen gleich die Griechen rausschmeißen muss. Nur, dann hätten natürlich manche deutsche Panzerschmieden auch das Nachsehen. Also da gibt's Widersprüche, wo durchaus Potenzial ist. Ich glaube nicht, nochmal zu dieser Frage, Demos, ich glaube nicht, dass es keine europäische Demokratie gibt, weil es keinen europäischen Demos gibt. Ich halte das im Grunde für eine Übertragung des Nationalkonzepts Deutschlands auf Europa, was eigentlich nicht zulässig ist. In der deutschen Tradition hat man immer gesagt, nur dann, wenn alle gleich sind, wenn man also einen nationalen Demos hat, oder von mir aus ein Ethnos, nur dann kann man auch eine Demokratie machen. Ja, aber dieses Konzept passt überhaupt nicht auf andere Länder, schon gar nicht auf die Schweiz, wo man gesagt hat, hatte denn die Schweiz 1848 ein Demos? Ein Teufel hatte sie. Man hatte die Sprachen, man hatte die Sprachunterschiede, man hat die Konfessionsunterschiede, aber die Demokratie ging trotzdem. Also müsste das doch in Europa auch gehen, sofern man das entsprechende Bewusstsein hätte.
Also das ist eine interessante Parallele, die ich so noch nie gehört habe, diesen europäischen Einigungsprozess mal zu vergleichen mit dem Einigungsprozess oder der Entstehung des schweizerischen Nationalstaates 1848, der ja zustande gekommen ist. Insofern ist es auch eine optimistische Perspektive. Sie haben vorher vor einiger Zeit gesagt, ja, es ist halt im Wesentlichen ein populistisches Argumentieren der Regierung gewesen. Glauben Sie denn, dass das Erstarken der nationalen und nationalistischen Reflexe ausschließlich auf diese populistische Argumentation zurückgeht, die Regierende? Sie haben Merkel erwähnt.
Nein. Der Populismus, die Regierenden können ja nur so argumentieren, weil es greift. Und es greift deswegen, weil die Leute verunsichert sind. Und warum sind sie verunsichert? Da sind wir schnell wieder bei der Globalisierung. Wenn die reichen Europäer nicht mehr die Herren der Welt sind, sondern wenn die Chinesen plötzlich die Kohle haben und wenn die Chinesen die 10%igen Zuwachsraten haben, was die Europäer in der Nachkriegszeit auch hatten, das vergisst man gern. Und jetzt haben die Europäer nur noch Nullwachstum oder 1% oder 2% und wenn sie ein bisschen mehr sind, sind sie schon ganz glücklich. Das macht natürlich die Leute unzufrieden, das verunsichert die Leute. Und genau in diese Verunsicherung greifen diese rechten, auch die linken populistischen Parolen und sagen, das liegt an der, in Griechenland sagt man, das liegt an der Frau Merkel und in Berlin sagt man, das liegt an den faulen Säcken im Olivengürtel. So, aber Politik kann man nicht so sehen, dass die nur von oben gemacht wird, sondern diese Parolen, ist doch in der Schweiz genauso. Ich meine, diese Vergleich mit keine fremden Vögte und was weiß ich was, das greift doch nicht deswegen, weil der Blocher das erfindet, sondern es greift deswegen, weil es ein Verunsicherungspotenzial in der Bevölkerung auf demagogische Weise aufgreift und deswegen kriegen sie dafür fast 30%.
Noch eine Frage zu diesem gegenseitigen Hin- und Herschieben von Schuld. Also die Griechen sagen, es ist Merkel und in Deutschland sagen viele, es ist der Olivengürtel, sind die faulen Griechen. Da, weil Sie von Greifen, von Verhältnissen sprechen, auf die solche Vorurteile auch aufsitzen. Deutschland hat aber eine andere Rolle in der EU, als es früher hatte. Und da ist, das liegt doch auch ein Problem der EU.
Ja, da ist ein dicker Hund begraben, würde ich sagen. Die Bundesrepublik hat sich früher aufgrund der Geschichte, das wundert niemanden, der die deutsche Geschichte kennt, gerne klein gemacht. Also die Nazis waren sozusagen die größten Herrscher aller Zeiten und dann brach das mit Gott sei Dank brach das zusammen. Und dann hat die Bundesrepublik gesagt, wir kehren sozusagen als Zwerg nach und nach in die Politik zurück. Und diese Formulierung, ich glaube von Helmut Schmidt, wir sind ein ökonomischer Riese und ein politischer Zwerg, das hat das bundesdeutsche Bewusstsein ausgedrückt. Wir wollen nie wieder die Herren sein, sondern wir machen es lieber klein. In Deutschland nennt man das manchmal die Verschweizerung der deutschen Außenpolitik, wogegen ich mich immer wehre, weil so schlecht ist die schweizerische Außenpolitik jetzt auch nicht. Aber das Argument zu sagen, Wir sind politisch klein. Helmut Schmidt, auch Kohl hat immer mal die Benelux-Länder, man hat Frankreich, man hat gesagt, etwa im, nehmen Sie den Nahostkonflikt, haben wir ein paar Mal im Friedensgutachten geschrieben, soll die Bundesrepublik, wenn es zu einem Abkommen kommt, Bundeswehrsoldaten hinschicken, um eine Entflechtung in Palästina zu ermöglichen oder nicht? Wir haben lange gebraucht, bis wir gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht? Weil vorher die Tendenz immer war, das können die Deutschen nicht aufgrund der Geschichte.
Aufgrund der Geschichte.
Und das hat sich verändert, weil die Bundesrepublik oder das Vereinigte Deutschland, die Berliner Republik, einfach ein ökonomisches und ein politisches Gewicht hat, was sie vorher überhaupt nicht hatte. Das ist dermaßen enorm, man muss nur die Bruttosozialprodukte zusammenrechnen. Und da merkt man diese Asymmetrie. Und das bedeutet, dass die Bundesrepublik in eine Art ökonomischer und wahrscheinlich auch politischer neuer Hegemonialrolle hineingewachsen ist. Und sie ist dem politisch noch nicht gewachsen. Weder die politische Führung, noch die Intelligenz, noch die Öffentlichkeit, weil eben diese Rolle so neu ist. In der deutschen Geschichte gab es eigentlich immer nur Herrschaft. Man hat von Hegemonie überhaupt nichts verstanden. Das haben die Angelsachsen gemacht. Hegemonie bedeutet, dadurch zu führen, dass man bei denen, die man führt, einen Konsens produziert. Herrschaft ist was anderes. Das ist Diktat und
Macht.
Ja, Herrschaft ist sozusagen, man befiehlt.
Ja.
Und Hegemon ist, man führt durch Konsens. Und das muss die Bundesrepublik lernen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich schwieriger Lernprozess, den sie eigentlich noch nicht so richtig hat. Und man muss gleichzeitig im eigenen Land klar machen, dass man diese Rolle hat und dass man eben auch einen nationalen Konsens bekommt für diese europäische Führungsrolle. Das war in den USA immer sehr schwierig. Wir haben immer leicht, den Amerikanern Hegemonismus vorzuwerfen. Aber die Schwierigkeit, die etwa ein Herr Roosevelt hatte, nach der fiesen Erfahrung des Ersten Weltkriegs, dann den amerikanischen Müttern klarzumachen, dass sie ihre Soldaten wieder nach Europa schicken sollen. Ja, warum eigentlich? Und in der Bundesrepublik geht es im Moment überhaupt nicht um Soldaten, sondern es geht sozusagen um eine bewusste Steuerungs- und Führungsrolle, die die kleinen Länder ernst nimmt, die Sorgen der Kleinen ernst nimmt und die eben nicht befiehlt und nicht großkotzig auftritt, sondern die versucht, über Konsens dieses Europa weiterzubringen. Und ich glaube, das haben sie noch nicht so richtig gelernt, obwohl es Zeichen gibt dafür, dass da auch ein Lernprozess eingesetzt hat.
Mich würde noch interessieren, in welche Richtung diese Steuerung, Führung denn erfolgen könnte. Ich könnte auch anders fragen und sagen, wo sind die Hauptintegrationsdefizite der EU?
Ich glaube, es gibt einmal, das ist unbestreitbar, es gibt so etwas wie ein Demokratieproblem. Das Brüsseler Parlament ist weit weg oder das ist ein Wechselzirkus zwischen Brüssel und Straßburg. Das Europäische Parlament hat immer noch zu wenig zu sagen, mit dem Ergebnis, dass die Beteiligung bei Europaparlamentswahlen sehr viel geringer ist als bei nationalen Wahlen, ich glaube in fast allen europäischen Staaten. Da steckt ein Problem drin. Es gibt nach wie vor keine europäische Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeiten sind national verfasst. Also wir haben nationale Zeitungen, man muss nur die Zeitungen angucken. Irgendwo hinten kommt dann auch das Internationale. Nur, meine Frage ist, muss das denn so bleiben? Wir sind ganz, ganz begeistert davon, dass irgendwie die iranische und die arabische Protestbewegungen, dass die mit Facebook, Twittern und Internet arbeiten und mobilisieren. Ja, wieso kann man in Europa nicht diese New Social Media auch dazu nutzen? Könnte man ja mal mehr in diese Richtung denken, um so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit herzustellen. Zum Zweiten, es gibt auch, das vergisst man auch gern, es gibt ja über diese Europa-Institutionen, über den europäischen Austausch von Studenten, gibt es sowas wie eine, also wenn man in Brüssel ist am Freitagnachmittag, dann könnte man von einer Jeunesse Dorée Européenne reden oder so. Das ist irgendwie in diesen europäischen Gebäuden, da trifft sich die Jugend, da sind ein Haufen Professorenkinder, die sind alle prima vernetzt, kennen sich untereinander, können Italiener und Franzosen können problemlos Englisch. Ja, wunderbar, man kann sich verständigen. Da wächst schon etwas heran, aber bis jetzt gibt es keine europäische Öffentlichkeit. Wir interessieren uns auch nicht besonders dafür. Ich weiß nur nicht, ob dieses Interesse jetzt auch wieder eine konstitutive Bedingung ist für die Demokratisierung oder nicht. Der Appenzeller in der Schweiz hat vom Wattland auch keine Ahnung. Trotzdem funktioniert die Schweiz.
Also Öffentlichkeit und Demokratie. Ich würde noch eine letzte oder fast letzte Frage stellen wollen zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie haben das jetzt zwar nicht aufgezählt als Defizit, Integrationsdefizit, aber es ist wohl schon auch eines. Es gibt große Erfolge. Immerhin hat Europa einen Waffenstillstand zwischen Georgien und Russland vermittelt. Es hat auf dem Balkan schließlich dann nach einiger Zeit auch interveniert. Ich würde gerne, Herr Bruno Schoch, hier in Kontext, würde ich gerne die Rolle Europas angesichts der Umwälzungen in den arabischen Staaten, insbesondere in Bezug auf Tunesien und Ägypten, thematisieren. Wie sieht das aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Friedensforschers aus? Was hat Europa getan und was könnte es vor allem, was sollte es tun?
Es ist im Grunde wie bei der Anfangsfrage. Es ist auf der einen Seite ein Erfolgsmodell und auf der anderen Seite reicht mir das nicht. Das Erfolgsmodell ist, wenn man etwa die serbische Kosovo-Politik untersucht, womit ich mich lange beschäftigt habe, dann stellt man fest, die EU hat mit ihrer Politik von Zuckerbrot und Peitsche, vor allem von Zuckerbrot, ungeheure Erfolge. Die Mäßigung der serbischen Politik seit dem Ende von Milosevic hat meines Erachtens sehr, sehr viel mit dem europäischen Druck und mit der europäischen Konditionalisierung der Beitrittsperspektive zu tun. Die Serben wollen mehrheitlich nach Europa. Und als Kostunica gesagt hat, entweder Kosovo oder Europa, ist er damit zu einer 5%-Partei geschrumpft, mit Recht. Im Kosovo ist es ganz ähnlich. Die moderierende Funktion dieser Perspektive. Man kann die Türkei dazu nehmen. Die Erfolge in der Türkei in den letzten 20 Jahren in Richtung Demokratisierung haben sehr viel mit der EU-Perspektive zu tun, auch wenn jetzt als Produkt der Globalisierung die Türkei sozusagen osmanische Träume träumt und nicht mehr primär nur nach Europa will. Das ist die Erfolgsseite. Die Negativseite ist, die Europäer haben meines Erachtens lange viel zu wenig getan gegen diese arabischen Diktaturen. Man hat sich mit denen gemein gemacht.
Im Gegenteil, ja.
Man hat sich von denen zum Urlaub eingelassen und man hat, darf vielleicht auch nochmal einen Genius Lotzi nochmal zurückkommen, als die Schweiz mit Gaddafi irgendwie in der Bedrulle war, hat man sie hängen lassen. Das war ja nicht nur das Versagen von Herrn Merz, sondern es hatte viel mit Europa zu tun, weil Berlusconi mit Gaddafi Bunga Bunga gemacht hat. Insofern, also da gibt's schon, da gibt's Defizite ohne Ende. Und ich habe mir immer gewünscht, dass man sich viel mehr für die Demokratisierung einsetzt. Man könnte viel machen im Bereich der Bildung. Warum zum Teufel kommen mehr Chinesen nach Europa zum Studieren als aus arabischen Ländern, obwohl die es möglicherweise immer noch viel nötiger hätten? Man könnte beim Schreiben von jetzt, nachdem diese Demokratisierungsbewegung oder nachdem dieser Aufbruch da ist, könnte man beim Verfassen von Verfassungen, bei der Etablierung von Rechtsstaat, bei der Modernisierung der Universitäten und des Schulsystems, da hätte Europa eine ganze Menge zu bieten. Und es würde sich aus meiner Sicht auch lohnen, ökonomisch da mehr zu investieren, als man bisher gemacht hat.
Flüchtlingspolitik?
Ja, das ist ein heikles Kapitel. Da definiert sich die EU sozusagen auch sehr oft nur negativ nach außen. Das heißt, man schottet sich ab. Es ist klar, dass das nicht... Das muss man auch sagen, dass es nicht so etwas wie ein Einwanderungsrecht für ganz Afrika nach Europa geben kann. Das wäre, glaube ich, naiv. Und manche gut gemeinte Initiative ist mir da auch zu naiv. Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass Europa, was gesellschaftlich dabei ist zu überaltern, dieses Potenzial an jungen Arbeitskräften nicht stärker nutzt und die Integration sozusagen positiv sieht. Es ist ja nicht so, dass Leute kommen, die nur rumhängen wollen, sondern das habe ich im Kosovo auch immer gesagt, da kommen nicht nur Hütchenspieler, sondern kommen außerordentlich viele Leute, die arbeiten wollen, Geld verdienen wollen, zum Teil ihre Familien zu Hause ernähren. Also das ist, glaube ich, ein Wunderpunkt, gebe ich Ihnen recht, aber ich gehe davon aus, dass die Europäische Union, wenn sie wirtschaftlich sich den Herausforderungen der Globalisierung stellen will, dass sie nach wie vor auf Einwanderung angewiesen ist und zwar massiv. Ja, wenn das aber so ist, dann muss man auch die entsprechende Politik machen.
Bruno Schoch, wir könnten noch lange weiterreden. Wir dürfen aber nicht, weil unsere Sendezeit zu Ende ist. Immerhin haben Sie eine ganze Reihe von konkreten Perspektiven aufgezeigt für die Rettung, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und gebe zurück in die Regie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.